Also was heißt denn eine familiäre Hypercholesterinämie, liebe Uli? Wird jeder sagen, naja, das ist ja selten, das betrifft mich nicht.
Man kann dann über die Jahre ihr Unheil verbreiten. Also wenn es dann weh tut, tut es richtig weh.
Mit familiärer Hypercholesterinämie immer in die familiäre Umgebung schauen sollte.
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Podcast-Folge zur familiären Hypercholesterinämie. Ich freue mich ganz besonders, heute Herrn Professor Winfried Merz aus Mannheim gewonnen zu haben, mit uns zu reden. Professor Merz ist Universitätsprofessor zum einen in Graz, zum anderen aber auch Arbeitsgruppenleiter in Heidelberg und Leiter der Sündab-Akademie in Hornheim. Und Winfried, man muss sagen, du hast dein Leben quasi dem Fettstoffwechsel und der Forschung gewidmet, bist da hochaktiv und tust alles, was man kann eigentlich für die Prävention, also für die Vermeidung von Herzinfarkt und Schlaganfall, indem du da sehr, sehr viel auf dem Gebiet forscht und auch viele tolle Projekte hast, von denen wir vielleicht noch ein bisschen was gleich hören werden. In meiner Ambulanz hier in Dresden, da bin ich ja in einer Fettstoffwechselambulanz und bin immer wieder schockiert, ganz junge Menschen sehen zu müssen, die sich mit einem Herzinfarkt bei uns vorstellen. Also 30-jähriger Mann, 35-jähriger Mann, 40-jährige Dame, die akute Herzinfarkte out of the blue plötzlich erleiden, vorher gesund aussahen, schlank aussahen, sich gut ernährt haben, zum Teil noch nie mal geraucht haben, Sport gemacht haben und trotzdem. Und da fragt man sich, wie kann sowas sein, Winfried? Was kann denn dahinter stecken?
Ja, liebe Uli, ich bedanke mich zunächst mal für die freundliche Einführung und für die Ehre, hier mit dir diesen Podcast zu bestreiten. Macht Riesenspaß natürlich, die ganze Kooperation mit dir über die Jahre. Du als versierte Klinikerin, ich als so ein bisschen ein Theoretiker mit genetischem Hintergrund, das hat immer gut gefruchtet. Und das zeigt auch, dass wir gute Lösungen für Patienten nur dann bekommen, wenn wir die verschiedenen Disziplinen miteinander verbinden. Also in deinem Fall die Endokrinologie, die Lipidologie und die Labormedizin in meinem Fall. Jetzt zu deiner Frage. Patienten mit Herzinfarkten in sehr jungen Jahren. Das ist natürlich zuerst mal sehr ungewöhnlich, weil der Herzinfarkt ist eine Erkrankung der über 60-Jährigen. Wir haben so einen Häufigkeitsgipfel des akuten Herzinfarkts irgendwo 60, 65 Jahren, vielleicht auch drüber. Und wenn jemand in ganz frühen Jahren einen Herzinfarkt bekommt, dann ist das in der Regel eine genetische Ursache, die dahinter steckt. Man kann sich insgesamt so merken, je früher eine Erkrankung manifest wird, Stoffwechselstörung, eine normalerweise Erkrankung des Älteren, umso höher ist die genetische Prädisposition, umso höher ist der Anteil der Genetik an der klinischen Ausprägung.
Also desto wahrscheinlicher ist es erblich quasi, ne? Erblich bedingt.
Ja, erblich bedingt. Und wenn du jetzt mal so schaust in die Statistiken, ich würde sagen, früher Herzinfarkte scheinbar unerklärt. Ist jeder 20. bis jeder 50. Herzinfarkt, der sich so darstellt. Und mir fallen spontan bei Herzinfarkten im frühen Lebensalter eigentlich zwei Ursachen ein. Das eine ist ein hohes Lipoprotein klein a. Das ist ein weitgehend genetisch kontrolliertes Protein im Blut. Das sind LDL, Low-Density-Lipoproteinen, also dem Lipoprotein, die das böse Cholesterin transportieren, sehr ähnlich ist. Und das andere ist die familiäre Hypercholesterinämie und beides kann auch zusammen vorkommen. Also Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie haben auch sehr oft ein hohes Lp-a und umgekehrt. Es gibt dann auch natürlich noch Infarkte, die völlig unerklärt sind, wo man weder eine familiäre Hypercholesterinämie als auch noch ein hohes Lp-a findet. Und da bleibt oft eigentlich die Erklärung offen. Aber sieht man sowas, muss man an erbliche Ursachen denken. Und wir kommen vielleicht später nochmal darauf zurück. Ich will es vorausschicken, dass LDL-Cholesterin oder das Cholesterin muss selbst bei Vorliegen einer familiären Hypercholesterinämie und Herzinfarktsymptomatik in so frühen Jahren eigentlich gar nicht so stark erhöht sein. Also es gibt auch Patienten, die eine familiäre Hypercholesterinämie haben, aber scheinbar normale LDL-Cholesterin. Man sollte sich also hier nicht in die Irre führen lassen. Es lohnt immer nachzuschauen. Aber erläutern wir doch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer die Begriffe familiär und Hypercholesterinämie. Also was heißt denn eine familiäre Hypercholesterinämie, liebe Uli?
Ja, danke, lieber Winfried. Jetzt hast du ganz viele so wichtige Punkte schon gebracht, gleich in der Einführung. Wunderbar, wir sind mitten im Thema drin. Aber dieses kompliziert klingende Wort wollen wir erklären. Es ist gar nicht kompliziert. Familiär, ganz einfach, in der Familie vererbt, also erblich, ne, also von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Wie das geht, das erklären wir noch. Und Hyper heißt einfach nur zu viel. Cholesterin, ein bestimmtes Blutfett, und Ämi heißt im Blut. Also zu viel Cholesterin im Blut, was vererbt wird. So einfach ist dieses vielleicht kompliziert anmutende Wort. Und sag mal, wie häufig ist denn die familiäre Hypercholesterinämie? Ist das, wir haben mal von diesen jungen Herzinfarkten schockierenderweise geredet. Ist das denn generell was ganz Seltenes oder ist das, ist diese Erkrankung was Häufiges?
Ja, selten und häufig ist in dem Zusammenhang relativ. Nennen wir doch einfach Ross und Reiter. Die früheren Schätzungen, Häufigkeit der familiären Hypercholesterinämie, die liegen so irgendwo bei 1 zu 200 bis 1 zu 500. Würde jeder sagen, naja, das ist ja selten, das betrifft mich nicht. Inzwischen gibt es auch Untersuchungen, gerade aus Deutschland. Harry Schunkert in München hat ganz gute Evidenz dafür, dass die familiäre Hypercholesterinämie sogar häufiger vorkommt als diese eine in 200, eine in 500 Fälle. Der findet in der Gesamtbevölkerung durch ein Kinderscreening findet der eine Häufigkeit von einem in 100 Fällen. Also das ist extrem hoch. Und ich will dir vielleicht noch mal das in Relation setzen zu anderen Erkrankungen. Die familiäre Hypercholesterinämie ist die häufigste genetische Störung, also die häufigste erbliche Krankheit in der Erwachsenensprechstunde. Also jeder Hausarzt hat in seiner Praxis, nehmen wir an, er betreut 1000 Patienten so im Durchschnitt, hat er mindestens 4 Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie. Und das Problem, Uli, ist halt, dass er die meistens nicht kennt. Dass wir also ein großes Defizit haben, eine große Lücke zwischen der erwarteten Häufigkeit in der Bevölkerung und der Zahl der bekannten Patienten.
Ja, da sagst du auch was ganz Wichtiges, weil die erhöhten Cholesterinwerte tun ja nicht weh, die sind schleichend im Blut da und können dann über die Jahre ihr Unheil verbreiten. Also wenn es dann weh tut, tut es richtig weh in Form von so einem Herzinfarkt oder Schlaganfall, aber vorher spüren die Patienten ja nichts. Das heißt, man findet sie wirklich nur, wenn man gezielt danach sucht. Aber sag mal, wie wird das Ganze denn vererbt? Wir haben jetzt so viel schon von Vererbung und Familien geredet. Wie ist das denn bei der Familienhypercholesterinämie?
Naja, das ist eigentlich bei der familiären Hypercholesterinämie gar nicht so schwierig. Man nennt den Erbmodus autosomal dominant oder autosomal kodominant.
Was heißt denn das?
Ah ja, das heißt, jeder Mensch hat ja an einem bestimmten Genort zwei Kopien, so zwei Allele. Und eines dieser Allele bekommt man vom Vater mit, eines dieser Allele bekommt man von der Mutter. Und nun kann, das ist die Regel, können beide Allele normal sein, normal funktionieren, eine normale Basensequenz im genetischen Code haben, dann ist alles gut. Dann kann eine der beiden Kopien genetisch verändert sein, die andere normal. Und dann kann es natürlich auch sein, dass beide genetisch verändert sind, wobei dann meistens vom Vater und von der Mutter unterschiedliche genetische Veränderungen daherkommen. Dominanz heißt jetzt, dass es reicht, wenn eine Kopie eine genetische Veränderung enthält. Es ist also nicht notwendig, dass vom Vater und von der Mutter ein Defektallel vererbt wird, sondern es reicht, wenn von einer der elterlichen Seiten eine Störung vererbt wird. Das wäre der dominante oder der kodominante Modus der Vererbung. Dominant heißt, dass das eine Allel das andere sozusagen überschreibt, das andere dominiert. Rezessiv ist das Gegenteil. Die meisten Stoffwechselstörungen werden rezessiv vererbt, im Mendelschen Sinn. Also Mendel hat diese ganzen Vererbungsregeln aufgesetzt oder aufgestellt. Und
manch einer erinnert sich da vielleicht an seine Biologie, ne?
An die Schulzeit, genau, ja, ja. An die Schulzeit. Da mussten wir das alles auswendig lernen.
Jetzt sehen wir mal, warum das Sinn macht, ne?
Ja, mussten wir standen. Ich habe vieles mitgenommen noch aus dieser Zeit. Viele Stammbäume aufmalen, die Verteilungshäufigkeiten der einzelnen. Du erinnerst dich an die schönen Textaufgaben, die wir damals gelöst haben.
Oh ja.
Und rezessiv bedeutet halt, dass es nicht reicht, dass eine Kopie eines Gens verändert ist, sondern rezessiv bedeutet, dass man vom Vater und von Mutter Defektvarianten oder Defektallele geerbt haben. Das spielt aber
damit sich das dann ausprägt, ne?
Damit sich es ausprägt, ja. Das heißt also, rezessiv bedeutet, dass also im Fall der rezessiven Vererbung würde das eine funktionierende Gen reichen, um die Krankheit zu verhindern. Erst wenn beide defekt sind, kriegst du dann die Krankheit. Aber das ist in dem Fall bei der familiären Hypercholesterinämie nicht so wichtig, sondern hier ist der Erbgang dominant.
Genau, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Mutter betroffen ist, der Vater nicht, dann haben die Kinder eine ungefähr 50-prozentige Chance, das auch zu kriegen, richtig?
Richtig, richtig, weil, ja, genau.
Genau,
und das ist, also, und das ist viel. Das bedeutet natürlich auch, gleich vielleicht ein Vorgriff auf einen der nächsten Punkte, das bedeutet natürlich auch, dass ich bei einem Menschen mit familiärer Hypercholesterinämie immer in die familiäre Umgebung schauen sollte. Denn eine alleine oder ein Patient mit familiärer Hypercholesterinämie weist uns sozusagen hin auf viele andere, die in der Familie sind und vielleicht unwissentlich die Erkrankung mit sich rumtragen und damit ein hohes Herzinfarktrisiko.
Unbedingt. Und du hast es jetzt schon zweimal angeteasert, den Stammbaum. Ne? Also man muss ja dann sozusagen so einen Stammbaum erheben, den man zeichnet, Großeltern, Eltern, Geschwister, und da kann man das schön alles nachvollziehen. Und dann wollen wir vor allem die sogenannte Kaskade und reverse Kaskade machen. Ne? Das klingt ja jetzt auch wieder kompliziert, ist es aber auch nicht. Das heißt, man hat einen betroffenen Patienten. Kaskade würde dann heißen, dass man von alt nach jung schaut. Also das heißt, die Mutter ist betroffen, man guckt die Kinder an. Oder reverse Kaskade, andersrum, wenn das Kind zuerst diagnostiziert wird, dass man dann wiederum die ältere Generation anschaut. Und da hast du dich ja sehr engagiert, Winfried. Vielleicht magst du von Check dein Herz und Kehr heil mal zwei Worte dazu sagen.
Ja, Uli, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit dazu gibst. Das sind natürlich Herzensangelegenheiten von mir. Also ganz wichtig, ein Patient mit familiärer Hypercholesterinämie, ein Patient mit Verdacht auf familiäre Hypercholesterinämie deutet an sich darauf hin, dass die Hälfte in der familiären Umgebung das auch hat. Und wir sagen immer in unserem datenschutzgeprägten Land, es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Also die betroffenen Verwandten müssen das gar nicht wissen oder wir dürfen das denen gar nicht mitteilen oder was da alles
diskutiert
wird.
Ja, und das kann fatal sein, dieses Recht auf Nichtwissen. Also was ich eingangs sagte, dass ich immer wieder diese jungen Infarkte sehe, das sind oft solche Sachen, wo man dann, wenn man nachfühlt in der Familie, mein Vater hatte auch mit 40 einen Herzinfarkt und man denkt, hätte das sein müssen, hätte man ihn nicht früh therapieren können und davor bewahren können, nicht wahr? Deswegen machst du das.
Genau, und die Angehörigen, die haben ein Recht auf Wissen. Also jeder Patient, der im Verdacht steht, familiäre Hypercholesterinämie zu haben, hat auch die Verantwortung, seine Angehörigen auf dieses Problem hinzuweisen. Aber kommen wir noch mal kurz zu dem Check dein Herz und Care High Projekt zurück, weil darin haben wir diese Ansätze, die Familienumgebung zu untersuchen, sehr intensiv und systematisch verfolgt. Also CAHI steht für Cascade Screening und Registry for High Cholesterol. Und wir haben in der Studie, also in der Registerstudie, inzwischen 3.500 Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie eingeschlossen. Die Patienten werden betreut, nachbeobachtet. Sie haben inzwischen eine App zur Verfügung. Also es gibt eine App für Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie, die uns die Möglichkeit gibt, sehr direkt mit den Patienten zu kommunizieren, die an Medikamenteneinnahme erinnert, die allgemeine Hinweise zum Thema Lebensstil, Ernährung und medikamentöse Therapie enthält. Also da haben sie alles drin, was sie für das Management der Erkrankung aus der Patientensicht brauchen. Wir haben in Deutschland etwa 40 Zentren, die an dieser Studie teilnehmen und es werden jede Woche mehr. Also nach 10 Jahren Arbeit, zäher, mühsame Arbeit, glaube ich, beginnt dieses Projekt jetzt Früchte zu tragen.
Ja, und was wir da mit vereinten Kräften ja alle versuchen, ist, dass dann wirklich die Familien systematisch durchgescreent werden. Ne, das war so diese Kaskade und reverse Kaskade, wie wir es jetzt erklärt haben, versuchen zu machen und damit versuchen, die Nachkommen halt vor schweren Komplikationen langfristig zu bewahren. Ne, also gute Einstellung zu erreichen und damit bessere Prognose, wie das geht, dazu kommen wir dann ja noch. Aber ganz, ganz wichtige Projekte und dank dir, Winfried, an dieser Stelle, dass du dich da so engagierst. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für Deutschland und unsere Patienten und gerade, dass wir für diese hohe Dunkelziffer, die wir schon angesprochen haben, da endlich was dagegen tun, systematisch.
Uli, wenn du mich da gerade nochmal einhaken lässt, es gibt noch viel mehr zu tun. Wir haben jetzt 3.500 Patienten gefunden, aber so rein rechnerisch sollten wir ja rund 250.000 haben. Also Ich habe noch viel zu tun.
Es liegen noch Mammutaufgaben vor uns, aber wie gesagt, mit vereinten Kräften. Aber bevor wir da weiter reintauchen, wie denn nun eine gute Behandlung geht, wollte ich dich kurz noch fragen. Es taucht ja auch immer der Begriff auf Homozygot, Heterozygot. Magst du das nochmal kurz und einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was das nun wieder heißt?
Ja, ich habe es ja vorhin eigentlich schon angedeutet. Es gibt von jedem Gen zwei Kopien im Erbgut, und Homozygot heißt, dass ganz grob gesprochen, dass beide Kopien von Varianten betroffen sind, Varianten enthalten. Heterozygot heißt, dass nur eine der beiden Kopien eine Variante hat.
Das heißt, bei Homozygot erben sie es von beiden Elternteilen, richtig?
Diese
reinerbige Form.
Ja.
Und das ist auch dann diese ganz schwere Form, ne? Wo die Leute schon ganz jung, ganz schwer betroffen sein können mit sehr, sehr hohen Werten. Ne?
Richtig. Dominant heißt hier, dass die Anzahl der veränderten Kopien, also ein oder zwei, dass sie natürlich auch die Höhe des Cholesterins entscheidet. Jetzt zwar Überlappungen, aber die Heterozygoten, also die gemischterbigen Patienten, die haben meistens ein geringeres LDL-Cholesterin als die Homozygoten-Patienten.
Genau, also Homozygot rein, erbe ich beide Eltern. Und da sollte man vielleicht noch dazu sagen, das ist seltener, also nicht so häufig, wie wir es vorhin angegeben haben, aber vermutlich auch häufiger als früher gedacht. Ne? Früher sagte man ja 1 zu 1 Million, jetzt hört man zum Teil schon 1 zu 300.000. Aber da ist der wichtige Punkt, dass die Kinder ja schon unter 10 Jahren Herzinfarkte erleiden können, wenn man nichts macht. Also das ist ja hochdramatisch, weil das eben diese schwere reinerbige Form mit diesen sehr, sehr hohen Werten ist. Ne?
Das sollte man nochmal betonen, weil gerade die frühen, ganz frühen Infarkten bei Kindern, die beweisen auch, dass hohes Cholesterin alleine ausreicht, um einen Infarkt zu machen. Weil in der Regel haben die nicht geraucht, in der Regel haben die keinen Diabetes, in der Regel haben diese Patienten noch, diese jungen Patienten, diese Kinder, keinen hohen Blutdruck. Hohes Cholesterin in solchen extremen Formen natürlich, hohes Cholesterin reicht völlig aus, um einen Infarkt zu verursachen. Man braucht dazu keine anderen Risikofaktoren.
Ganz wichtiger Punkt. Und sag mal, Winfried, kannst du noch mal leicht für alle erklären, was es so für Genmutationen gibt, beziehungsweise was sie gemeinsam haben? Warum haben die Patienten so hohes Cholesterin im Blut, wenn du es so ganz einfach runterbrechen solltest?
Ach, da müssten wir jetzt ein bisschen molekulare Biologie machen, um das zu... müssten wir ein bisschen molekulare Biologie an sich machen. Das ist ein ganz, ganz bunter Strauß an Mutationen. Ich will es mal am LDL-Rezeptor erklären. Das ist das Molekül, was bei der familiären Hypercholesterinämie defekt ist, also beeinträchtigt ist. Und dieser Rezeptor, man sitzt auf der Oberfläche von Zellen, die meisten sitzen auf den Leberzellen, und sorgt dafür, dass LDL aus dem Blut, also die Träge des bösen Cholesterins, in die Leber aufgenommen werden und damit der LDL-Spiegel im Blut sinkt. Und dieser Rezeptor, der sitzt da in den Membranen, und er hat so verschiedene funktionale Domänen im Protein. Eine der wichtigen Domänen ist die ligandenbindende Domäne, also der Ort des Moleküls, wo die LDL dann andocken. Kann man sich vorstellen wie so ein Schlüssel, der in sein Schloss geht, und wenn da irgendwas nicht stimmt, einzelne Aminosäuren ausgetauscht werden, dann ist die Bindung vermindert und es können natürlich weniger LDL in die Zelle gehen. Dann hat er einen Bereich, der LDL-Rezeptor, der so den aufrichtet in der Membran, wie so ein Bäumchen. Wenn also diese ligandenbindende Domäne einfach nur auf der Zellmembran sitzen würde, würde es aus räumlichen Gründen gar nicht gut funktionieren, dass die LDL da binden. Da gibt es so einen Bereich, der das aufrichtet, wie so ein Bäumchen, das Ganze. Da können auch Mutationen sitzen, sodass der Rezeptor sterisch oder also räumlich nicht richtig angeordnet ist. Dann gibt es den Bereich, der in der Membran verankert, der kann Defekte tragen. Das führt dann dazu, dass zwar Rezeptoren gebildet werden, die auch an die Zelloberfläche kommen, aber der Rezeptor dann einfach rausfällt aus der Zelle, also gar nicht da stecken bleibt in der Membran, sondern einfach rausplumpst. Und sowas funktioniert auch nicht. Dann gibt es Mutationen, die dazu führen, dass überhaupt keine Rezeptoren gemacht werden. Dann passiert das intrazellulär. All das ist extrem, komplex. Und ich mache dir ja auch immer wieder Befunde zu Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie. Und da schauen wir uns in der Tat bei jedem Patienten an, wo die einzelnen molekularen Verbiegungen sitzen, überlegen uns, sind diese Mutationen eigentlich oder diese Varianten eigentlich geeignet, um das klinische Bild zu erklären. Da verwenden wir also sehr viel Sorgfalt drauf, sogenannte Genotyp-Phänotyp-Beziehungen herzustellen. Will sagen, jedem Einzelfall gerecht zu werden. Denn es kommt auch vor, dass man irgendeine Variante findet und dann sich freut, ah ja, ganz toll, weil jetzt hier eine Variante gefunden.
Wir können es erklären.
Ja, aber am Ende stellt sich dann raus, diese Variante macht gar nichts. Jeder Mensch trägt viele Varianten mit sich herum, die eigentlich gar nichts machen. Und dann muss man sich also bei jedem Befund überlegen, ist das tatsächlich die Variante, die dann am Ende das Problem, also hier das hohe Cholesterin, verursacht.
Und ich glaube, aus dem allen, was du jetzt erklärt hast, geht hervor, warum wir dringend Humangenetiker oder Labormediziner wie dich brauchen und die Kliniker ganz eng miteinander reden müssen, die ja die ganze klinische Geschichte der Patienten kennen, sodass man dann gemeinsam sich überlegen kann, wie das zusammenpasst. Und ich glaube, aus deinen Erzählungen und Erklärungen wurde auch klar, wie viel Forschung auch dahinter steckt. Ne? Also und was du jetzt alles vom LDL-Rezeptor so selbstverständlich erzählt hast. Ne? Damals gab es auch mal einen Nobelpreis für die Entdeckungen rund um den LDL-Rezeptor. Das sind also enorme Entdeckungen und es ist eigentlich Wahnsinn, was wir heutzutage alles jetzt in Ansätzen erklären können. Und mit diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip und dass das meiste sich um den LDL-Rezeptor dreht, hast du, glaube ich, wunderbar allen vermitteln können.
Ja, dann richte ich vielleicht noch einmal eine Frage an die Klinikerin hier. Gibt es denn eigentlich Zeichen im typischen Phänotyp, ein typisches klinisches Bild, woran man einen Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie zweifelsfrei erkennen kann.
Ja, da sprichst du
auch. Es gibt ja das Thema so die Blickdiagnose in der Endokrinologie, ne, Schilddrüsenerkrankungen, Nebennierenrindenstörungen, alles kann man mit Blickdiagnosen erkennen, wenn man ein bisschen erfahren ist. Erzähl doch mal ein bisschen, wie stellen sich denn die Patienten in der Regel so vor?
Ja, da sprichst du was Wichtiges an, weil häufig gibt es leider Gottes keine klinischen Zeichen. Was ich vorhin schon meinte, hohes Cholesterin tut nicht weh. Eins der Gründe, dass wir so viel zu wenig noch diagnostiziert haben. Aber es gibt Zeichen, die zum Teil auftreten können. Erstens, das Auge kann die hohen Fette verraten. Das ist der sogenannte Arcus lipoides corneae, hört sich wieder so kompliziert an, ist es aber wieder überhaupt nicht. Arcus ist einfach nur der Bogen, Lipid haben wir jetzt schon öfter gehört, ist Fett, Cornea ist die Hornhaut. Das heißt, man hat so einen hellen Ring um die Hornhaut rum, also das heißt, man sieht zum Beispiel das Blau vom Auge und um das Blau ist nochmal so ein heller Ring. Vielleicht ist es dem einen oder anderen mal bei seinem Opa aufgefallen, denn es gibt es auch harmlos als sogenannter Greisenbogen, bei den älteren Herrschaften auftreten. Aber wenn das bei jungen Menschen, also da geht als kleiner 45 als jung, dann kann das so ein Zeichen sein von einer familiären Hypercholesterinämie. Also das sind sozusagen Fettablagerungen, die man dort erkennen kann. Also das ist Auge. Also das heißt, tief in die Augen blicken.
Zweitens, ja, Uli, schau mir mal tief in die Augen.
Yeah.
siehst du schon was?
Du hast keinen Arcus senilis, du hast keinen Greisenbogen und Gott sei Dank auch keine familiäre Hypercholesterinämie, lieber Winfried. Ja, dann gibt es zweitens die sogenannten Xanthome. Das kommt jetzt aus dem Griechischen. Xanthos ist gelb, ne? Das heißt, das sind so gelbliche, gelblich-bräunliche Knötchen oder auch Knoten, je nachdem, können verschieblich sein, tun vor allem nicht weh, sind schmerzlos. Und die können zum einen an druckbelasteten Stellen auftreten, das heißt an Knien oder Ellenbogen, zum anderen an Sehnen, also besonders an der Achillessehne sollte man da schauen, wenn da so eine ganz dicke, fette Achillessehne ist, ist es ein Zeichen. Oder es kann auch an Nacken, Schultergürteln oder auch zwischen den Fingern auftreten. Und drittens, so ähnlich, gibt es noch die sogenannten Xanthelasmen. Wieder Xanthos gelb, Elasma, die Platte. Also man merkt, Medizin ist ganz einfach, Winfried. Ne? Man muss sich einfach kurz den Wortstamm überlegen. Ne? Das heißt gelbliche Platten. Ne?
Ich zitiere mal Goethes Faust. Ne? Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen.
Absolut. Sehr schön zitiert. Also Xanthelasmen sind Cholesterineinlagerungen in der Haut, die an den Augenlidern auftreten können. Also schon wieder muss man tief in die Augen schauen. Also das sind Dinge, die man sehen kann. Aber sag mal, Winfried, wie hoch ist denn das Risiko von Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie in Herzinfarkt oder andere Arteriosklerose-Komplikationen zu kriegen?
Also, Uli, ich will noch was hinzufügen zu den Hauterscheinungen der familiären Hypercholesterinämie, weil scheinbar diese Hauterscheinungen bei betroffenen Patienten aus welchen Gründen auch immer seltener werden.
Zum einen, glaube ich, werden sie seltener, Winfried, und zum anderen glaube ich aber, dass die Krux zum Teil auch ist, dass heutzutage leider Gottes zum Teil auch einfach schlechter untersucht wird. Also ich sehe es immer bei meinen Studenten, dass ich die wirklich triezen muss, dass sie den Patienten auch ausziehen, wenn sie ihn untersuchen. Mit den ganzen modernen Bildgebungsverfahren und der ganzen KI und so weiter muss man aufpassen, dass die jungen Menschen weiter gründlich untersuchen. Das ist, glaube ich, ein Grund. Aber du wolltest sagen, dass es auch generell zurückgeht.
Es geht irgendwie zurück. Das heißt, das muss man, glaube ich, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wenn sie das nicht haben, können Sie
heißt
trotzdem
es nicht, dass man nicht die Störung hat. Oder hast du nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt gemacht. Ganz wichtiger Punkt.
Jetzt hast du mich gefragt, wie hoch ist das Risiko von Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie für einen Herzinfarkt oder andere Atherosklerose-bedingte Gefäßerkrankungen? Also, statistisch ist es so zwischen fünffach erhöht und 15-fach erhöht. Kommt auf die Studie an, die man sich anschaut. Aber das ist gewaltig. Dieses Risiko ist gewaltig. Wenn du Diabetes mellitus hast, ist das Risiko so etwa 2- bis 3-fach erhöht. Bei Männern 2-fach, bei Frauen 3-fach erhöht. Wenn du rauchst, ist das Risiko Faktor 2 erhöht. Und die familiäre Hypercholesterinämie, wenn auch nicht so häufig, ist für den betroffenen Patienten ein ganz, ganz großes Problem. Deshalb auch das, was wir vorhin schon berichtet haben, Herzinfarkte, die in frühen Jahren auftreten, in der reinerbigen Homozygotenform schon bei Kindern auftreten. Also das Risiko ist gewaltig. Das Schöne ist, dass wir durch Cholesterinsenker an diesem Risiko was machen können. Denn wir wissen heute aufgrund von Registerstudien, Beobachtungsstudien, dass wenn man das Cholesterin ordentlich einstellt, dass dann das Risiko irgendwo sich annähernd dem Risiko von gesunden Menschen. Und das ist ja die frohe Botschaft. Man braucht eine vernünftige Diagnose und wir haben eine vernünftige Therapie. Lass mich noch eines sagen, was das Infarktrisiko anbelangt. Er hat gesagt, insgesamt so 5-fach erhöht, manche Studien 10-fach erhöht, manche Studien 15-fach erhöht. Das Risiko bei familiärer Hypercholesterinämie betrifft vor allem das Herz. Der Schlaganfall ist nicht so stark verknüpft mit der familiären Hypercholesterinämie. Da gibt es andere Risikofaktoren, die wichtiger sind für den Schlaganfall. Auch das Risiko für die periphere arterielle Verschlusskrankheit, also die sogenannte Schaufensterkrankheit, Durchblutungsstörungen in Beinen, das hängt nicht so sehr stark mit der familiären Hypercholesterinämie zustande. Schlaganfall kann man sich überlegen, ist eher der Blutdruck. Periphere arterielle Verschlusskrankheit ist eher das Rauchen. Und es gibt eine Besonderheit bei der familiären Hypercholesterinämie, die immer noch nicht erklärt ist. Die Erkrankung beginnt an den Aortenklappen, also an den Herzklappen, und sie beginnt in den großen Herzkranzgefäßen. Und das macht die Sache ziemlich gefährlich, weil wenn ein großes Herzkranzgefäß durch einen Verschluss zugeht, hat es häufiger den Tod des Patienten zur Folge, als wenn
absolut. Und das
ein
sind
kleines
ja diese,
Gefäß zugeht.
Das sind ja diese Eingangsbeispiele, die ich genannt habe. Ne? Also das sind oft leider Gottes Patienten, die schon reanimiert wurden, also mit 30 am Herzinfarkt umgefallen und wiederbelebt. Also ganz wichtiger Punkt.
Gibt es wirklich dramatische Erfahrungsberichte? Kürzlich habe ich mit einem Patienten gesprochen, der schon ein bisschen älter war als die, die du genannt hast, so in den 50ern. Der ist zweimal reanimiert worden und hat zwei Nahtoderfahrungen gehabt. Also war ganz eindrücklich, seine Schilderung. Er hat gesagt, ich bin schon zweimal gestorben.
Aber Gott sei Dank zweimal dann überlebt.
Ja.
Ne?
Das ja. ist halt, ja.
Und da kommen wir vielleicht nochmal, du hast es gerade ja auch schon gesagt, die positive Botschaft, wir können enorm viel heutzutage tun. Wir können verhindern. Und je früher wir diagnostizieren, je früher wir da ansetzen, desto mehr können wir verhindern. Und du hast ja gerade auch...
Sag doch mal, was können wir denn tun?
Ja, also wir können vor allem sehr, sehr effektiv heute das Cholesterin senken. Ja? Die Maßnahmen sind zwar immer die Basis, da sage ich gleich noch was dazu, aber dann haben wir Statine, wir haben Ezetimib, wir haben die sogenannte Bempidoinsäure, also lauter verschiedene Tabletten, die hocheffektiv das Cholesterin im Blut senken können. Dann haben wir auch neuere Ansätze, die man spritzt, die dann auch nochmal 50-60-prozentige zusätzliche Senkungen machen können. Und für die ganz, ganz, ganz schweren Fälle, wir haben es gerade angesprochen mit den Homozygoten, mit den schweren reinerbigen Formen, im schlimmsten Fall haben wir dann noch die Blutwäsche, die Apherese. Dazu gibt es aber extra Podcasts. Das ist aber Gott sei Dank insgesamt heute beim Cholesterin selten noch notwendig, weil wir einfach so viele sehr, sehr gute medikamentöse Ansätze haben. Und zur Ernährung wollte ich da noch, Winfried, erzählen. Da habe ich öfter schon Patientinnen mit familiärer Hypercholesterinämie gehabt, die mir erklärt haben, dass sie als Kinder dann immer Angst hatten, zum Kinderarzt zu gehen, weil sie jedes Mal ausgeschimpft wurden, dass sie wohl wieder zu viel Schokolade gegessen hätten, weil der Cholesterinwert so hoch ist. Und mehrere sind dann anorektisch geworden, haben quasi nichts mehr gegessen. Und der Wert, der wurde noch höher und wurden dann noch mehr ausgeschimpft, weil eben nicht erkannt wurde, dass es eine familiäre Form war, also so eine schwere genetische Form. Ich will sagen, dass bei diesen schweren genetischen Formen leider Gottes man mit noch so guter Ernährung kaum relevante Cholesterinsenkung schaffen kann. Also man sagt immer so maximal 10%. Aber das heißt natürlich um Gottes Willen nicht, dass die Patienten sich ungesund ernähren können oder sollen. Also sie sollen natürlich trotzdem auf eine möglichst herzgesunde Ernährung achten, weil das natürlich auch ein unabhängiger Faktor nochmal ist. Und ganz wichtig natürlich nicht rauchen, sich gut bewegen, das ist immer die Basis. Aber man darf halt nicht enttäuscht sein, wenn man dadurch bei diesen schweren genetischen Formen das Cholesterin selber nicht messbar im Blut senken kann. Also ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Die Patienten können nichts dafür. Und diese armen Mädchen, von denen ich erzählt habe, als sie dann erstmalig in der Erwachsenenmedizin gehört haben, das ist genetisch, ich kann gar nichts dafür, da waren die so richtig erleichtert. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu machen.
Das führt oft, eine genetische Diagnose, muss ich dir sagen, führt oft zur Entstigmatisierung. Und auch zur Erleichterung des Patienten. Man weiß jetzt endlich, woran es liegt. Ich will einfach nur noch mal dem Missverständnis vorbeugen, zu sagen, hohes Cholesterin, man kann mit Ernährungsumstellung nichts machen. Man kann schon was machen.
Man kann schon was machen, ja.
Aber je mehr Erblichkeit dahinter steckt, umso weniger kann man machen. Das ist
absolut.
Das ist so die Regel. Also
Gut, dass du es nochmal hervorhebst, ne? Also, Liebe, weil wenn sich Patienten jetzt vor aus der Fritteuse ernähren, natürlich kannst du dann viel schaffen, ne? wenn du es umstellst.
Es gibt so einen Spruch, der heißt, Genetics loads the gun and environment pulls the trigger. Also die Genetik füllt die Munition in den Lauf und erst wenn man wenn die Umwelt dann daran zerrt an diesem Lauf, dann geht der Schuss los. Also das tritt alles in Wechselwirkung miteinander.
Sehr schönes Bild,
Und wir machen halt in der Medizin so den Fehler, dass wir immer unikausal und univariat denken, das ist alles Ernährung, das ist alles Umwelt. Ne? Bei jedem Patienten kommen Ernährung und Umwelt gemischt zusammen, genau.
Gut, dass du das nochmal klargestellt hast und ja, ganz wichtig, trotzdem einen guten Lebensstil zu machen. Gut, dass du das nochmal betont hast. Aber sag mal, wie geht denn so eine genetische Untersuchung eigentlich? Also wo draus kann man genetische Untersuchungen machen und bei wem sollte man es eigentlich machen?
Ja, Im Grund kann man es schon aus einem Abstrich der Wangenschleimhaut machen. Also ein bisschen genetisches Material reicht uns heutzutage. Ein bisschen bequemer haben wir es natürlich. Man könnte es sogar aus einer Haarwurzel machen oder ein paar Haarwurzeln. Ein bisschen leichter haben wir es, wenn man Blut abnimmt. Und das ist eigentlich
einfache,
alles
ganz einfache, normale Blutabnahme. Ja. Ne? Einfaches kleines Röhrchen brauchst du dann. Ja. Ne?
Kleines Röhrchen. In dem kleinen Röhrchen da ist ja dann das Plasmawasser, das sind die roten Blutzellen. Und was uns als Laborärzte für die genetische Analyse am meisten interessiert, sind die weißen Blutzellen. Denn die haben doch die DNA, die roten Blutzellen haben keine DNA. Und die müssen wir dann daraus rausfischen aus dieser Blutprobe. Und dann geht's los mit Sequenzierung, Analyse der Sequenzdaten und dann, wie ich vorhin schon erklärt habe, die sogenannte Annotation, also die Bewertung der gefundenen Veränderungen. Das darf man sich nicht so einfach vorstellen. Also zurzeit ist es so, also das Sequenzieren ist einfach. Das geht jetzt schon wie das Brezelbacken. In großen Automaten steckt man dann die Blutprobe hinein und wird das sequenziert. Das Problem entsteht oder die Arbeit entsteht dann, wenn die Daten auf dem Tisch sind. Denn wir sequenzieren heute sehr viel und dadurch finden wir sehr viele Varianten und die müssen alle interpretiert werden. Und ein Wissenschaftler sitzt an so einem Einzelbefund. Ich würde mal schätzen, mit Abfrage von Datenbanken, mit Sichtung der Literatur, 2 bis 3 Stunden. Also das darf man nicht vergleichen mit dem Laborwert, was ja leider oft gemacht wird mit einem Laborwert, der einfach aus dem Automaten ausgespuckt wird und dann in der Datenbank, in der EDV der Praxis landet. Das ist schon noch ein bisschen anders. Ja, bei wem sollte man genetisch untersuchen? Das ist im Grund, bei jedem Patienten mit dem LDL-Cholesterin über 190 sollte man eine familiäre Hypercholesterinämie denken.
Übersetzt mal für den Osten, über 4,9 minimal.
Ah, über 4,9, ja gut, danke. Ich habe damit selbst nach vielen Jahren noch große Probleme, immer im Kopf umzurechnen. Also ab 4,9 Millimol pro Liter und dann soll man an eine familiäre Hypercholesterinämie denken.
Und man vor allem, wenn dann noch eine positive Familiengeschichte dazu ist, nicht wahr?
Richtig. Auch die klinische Situation ist wichtig, nicht nur der Laborwert. Frühzeitige Herzinfarkte in der Familie. Ein frühzeitiger Herzinfarkt des Patienten selber natürlich, das ist auch ein Anlass. Schon unabhängig vom LDL-Cholesterin. Ich habe Infarktpatienten gesehen, bei denen habe ich gesagt, trotz LDL-Cholesterin von 160, das ist dann was, weiß ich, rechne mal schnell um, 3, ohne paar Gehackte. Lass uns trotzdem mal hier familiäre Hypercholesterinämie untersuchen. Und dann ist rausgekommen, der hatte eine familiäre Hypercholesterinämie, auch wenn in dem Moment sein LDL-Cholesterin gerade niedrig war. Also diese klinische Situation, unerklärter, frühzeitiger Infarkt, da sollten wir es auch machen.
Oder diese klinischen Zeichen, die wir vorhin erklärt haben, ne? Ja, diese Exanthome und dieser Arkus, auch wenn du sagst, es ist ja jetzt seltener geworden, aber wenn man sowas sieht, muss man auf jeden Fall dran denken.
Und also bitte nicht zum Dermatologen schicken und rausoperieren lassen. Das hört man immer wieder, ja.
Das stimmt. Und man sollte vielleicht dazu sagen, bei effektiver Cholesterinsenkung gehen die zurück. Und vor allem, wenn man jetzt am Auge das zum Beispiel weglasern möchte, weil es einen kosmetisch stört, macht es erst dann Sinn, wenn man die Cholesterin im Blut, wenn man die Werte senkt, weil sonst kommt es sofort wieder. Da war das alles umsonst. Also das ist vielleicht auch noch zu betonen. Vielleicht aus meiner klinischen Sicht, wofür eine genetische Untersuchung wertvoll sein kann, ist A, was du vorhin gesagt hast, diese Entstigmatisierung, dass man sagt, okay, es gibt einen genetischen Grund für diese hohen Werte im Blut. Und das begreifen dann sowohl die Betroffenen als auch die ganzen behandelnden Ärzte, auch die Hausärzte besser. Und warum in solchen Fällen dann Medikamente oft erforderlich sind. Meistens sind sie dann besser eingestellt, erreichen besser ihre Ziele, schönerweise können wir beobachten, und bleiben auch besser dabei, weil das Ganze ist ja eine lebenslange Geschichte, also lebenslange Therapie. Und ich glaube, man kann als Betroffener mit einer lebenslangen Therapie besser zurechtkommen, wenn man weiß, es ist ein genetischer Grund dafür da. Also der ja nicht weggeht im Laufe des Lebens. Mhm. Aber wie gesagt, man kann es ja sehr gut behandeln. Also das ist das Schöne vielleicht. Ja, das führt uns, glaube ich, zur Zusammenfassung von unserem familiäre Hypercholesterämie-Podcast. Wir haben also, Winfried, gelernt. Es ist eine, du hast so schön gesagt, die häufigste Erbkrankung auf der Stoffwechselebene, richtig?
In der Erwachsenenmedizin, also in der Arztpraxis. Jeder Kollege draußen hat 5 Patienten, er weiß nur nicht, wo sie sind, oder er weiß nicht, dass er sie hat.
Also hingucken und besonders bei positiven Familienanamnesen, also das heißt, wenn jemand aus der Familie betroffen ist, alle anderen möglichst mit untersuchen, denn unbehandelt, leider Gottes, drohen frühzeitig Herzinfarkt oder auch, wie du an der Aorta erklärt hast, dort Komplikationen. Behandelt, das ist die positive, auch schöne Botschaft, ist die Prognose meist sehr gut. Wir können es exzellent behandeln heute, besonders wenn wir alle Risikofaktoren bedenken. Das haben wir in dieser Podcast-Reihe gelernt, was da noch alles dazu gehört. Wichtigerweise nicht rauchen. Dann können wir die Prognose normalisieren und Herzinfarkte und andere Komplikationen Gott sei Dank verhindern, Leben verlängern. Also wunderbare Nachricht hierbei. Und sag mal, Winfried, Mona Lisa kennt jeder, ne? Du kannst bestimmt da noch auf was hinweisen, wenn man das nächste Mal in Paris ist, worauf man achten sollte, oder?
Schauen Sie sich mal die Augenwinkel an. Und schauen Sie sich mal den Handrücken an und dann können Sie die Verdachtsdiagnose schon stellen.
Genau das, was Sie in diesem Podcast gelernt haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute und ja, möglichst keine Komplikationen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.